Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
Mein Papa, der hat immer zu mir gesagt, Junge, jeden Euro, den du nicht ausgibst, den brauchst du nicht verdienen. Und irgendwo hat er ja recht dabei. Und gerade beim Haus und bei einer Finanzierung ist es ja so, dass jeden Euro, den du ausgibst, du ja nicht nur einmal verdienen musst, sondern letztendlich musst du ihn ja ein und ein bisschen zurückbezahlen, weil wir haben ja auch immer noch den Zins. Das wiederum macht es doch eigentlich schlauer zu schauen, wo kann man beim Bauen Geld sparen. Und natürlich kann man gucken, wer ist der vermeintlich günstigste Anbieter auf dem Markt und wer bietet mir ein Quadratmeter Haus zum günstigsten Preis an. Oftmals ist es aber so, dass wenn man zu günstig kauft, auch letztendlich am Ende drauf zahlt. Weil es gibt immer einen Preis, den man zahlt für den Preis. Und ich glaube aber, dass es viele tolle Möglichkeiten gibt, an einem Haus schlau Kosten zu senken und viele Möglichkeiten über den Grundriss und über die Art des Objektes zu steuern. Und da würde ich gerne heute ein bisschen mit dir drüber sinnieren. Und vielleicht hast du ja die ein oder andere Idee dazu, die unseren Zuhörern ermöglicht, ein bisschen schlauer oder cleverer ins eigene Zuhause zu kommen.
Kai, das trifft genau den Kern des Themas, denke ich mal, wenn wir jetzt bei dem Haus an sich probieren, wie wir Kosten optimieren können. Weil in der Vergangenheit sind die Häuser immer größer geworden. Zweigeschossige City-Villen, teilweise über 200 Quadratmeter Wohnfläche. Und die Frage ist, ob für meine Familie oder für meine Ansprüche ich auch auf 130 Quadratmeter ein super gemütliches Heim schaffe, wo alles funktioniert nach meinen Vorstellungen. Und dass man sagt, nicht immer größer, schneller, weiter, sondern funktional, aber eben eine optimale Größenordnung. Und gerade du als Hausverkäufer hast ja da in der Vergangenheit auch super schlaue Ideen gehabt. Vielleicht sagst du da mal so zwei, drei Sachen.
Also etwas, was du eben gerade gesagt hast, ein Wort, das hat mir gut gefallen, das war funktional. Und natürlich muss zu Hause eine gewisse Wirkung haben. Ne? Also so ein Wohnzimmer oder so ein Wohnbereich, der muss gewisse Dinge erfüllen. Und ein Haus muss Bedürfnisse erfüllen. Und wenn ich 5 Kinder habe, dann machen 120 Quadratmeter vielleicht Probleme. So, also natürlich ist eine Größe ein sehr individuelles Thema. Ich glaube aber, dass man, wenn man einen Grundriss schlau gestaltet, man 20, 30 Quadratmeter ganz geschickt wegplanen kann, ohne dass der Nutzen oder das Wohngefühl des Hauses darunter leidet. Mir fällt da zum Beispiel ein, dass man im Bereich der Hausform schon, also der grundlegenden Hausform schon darüber nachdenken kann, so Sachen wie Dachschrägen zu optimieren. In vielen Bereichen funktioniert es nicht, weil das Bauamt sagt, wir müssen mit Dachschrägen arbeiten. Aber da, wo es möglich ist, könnte man zum Beispiel überlegen, die Wände an den Seiten, wo das da drauf sitzt, so hoch wie möglich zu ziehen, um eben so viel Stellfläche in den Räumen zu generieren.
Das hatten wir ja auch öfters in der Praxis, dass wir gesagt haben, die stellbare Fläche der Außenwände im Dachgeschoss werden eben auf 1,80 Meter angehoben, sodass ich ordentlich an die Wände auch was stellen kann, weil ich eben keine Dachschräge habe oder erst ab 1,80 Meter. Und dann denke ich an so eine Geschichten, dass bestimmte Räume vielleicht doppelt genutzt werden. Zum Beispiel, ich brauche ein Arbeitszimmer oder einen Arbeitsplatz. Homeoffice wird immer mehr, will aber gleichzeitig auch zum Beispiel ein Gästezimmer haben, wenn mal Besuch kommt oder so. Dass man Räume schafft, die man doppelt nutzt, ohne einen zusätzlichen Raum zu benötigen. Oder eben auch Ersatzflächen, dass man sagt, klar braucht man im Haus Stauraum. Aber dass man sagt, den Raum unter der Treppe durch schlaue Schranklösungen oder dergleichen, dass ich dort zusätzlich Stauraum schaffe. Oder Dachboden, ne? Dass man sagt, wenn ich einen begehbaren Dachboden habe, dass ich dort eben auch bestimmte Sachen lagern kann und im Erdgeschoss dazu nicht extra einen Lagerraum benötige.
Jetzt hatten wir ja schon zwei Sachen. Also wir haben einmal das Thema Stauraum und Staufläche. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Gerade ich habe selbst zwei Kinder und ich keine Ahnung, wo dieses Zeug herholen. So. Das ist eine Sache. Und das andere, was du jetzt eben gesagt hast, ist so diese Doppelnutzen. Ich würde gerne nochmal zurückspringen erstmal zu dem Thema Stauraum. Ja. Und dann können wir mal gucken, wo kann man denn ein Haus mit Stauraum versehen. Klassische Variante, die wir jahrzehntelang gemacht haben, ist natürlich zu sagen, es gibt ein Haus und da baut man einen Keller drunter. Das ist eine Variante, die viel Stauraum schafft, die aber auch extrem kostenintensiv ist. Und in vielen Bereichen in Deutschland, wo die Grundstücke eben nicht eine Hanglage haben, ne, wenn das Grundstück schräg ist, sag ich mal, dann ist ein Keller schon zwangsläufig irgendwie machbar oder muss gemacht werden. Und in vielen Regionen wird es aber immer weniger. Also die meisten Häuser mittlerweile werden eigentlich ohne Keller geplant, weil ein Keller doch sehr kostenintensiv ist. Und im Keller packt man eben die Sachen rein, die einem ja unlieb sind und die man irgendwie, also ich spreche nicht von der Schwiegermutter, ich meine so generell, die einem unlieb sind, die man aber auch nicht wegschmeißen möchte. Also so Kartons und alte Schränke, Zeugs.
Und teilweise denn nach 10 Jahren diese Sachen im Keller wiederfindet und die in den 10 Jahren nicht einmal benutzt wurden. Und das ist ein relativ großer Teil. Und wenn man bedenkt, man kann ohne weiteres in der heutigen Zeit für einen Keller, weiß ich nicht, was deine Erfahrungen sagen, aber ich denke mal 70.000, 80.000, 90.000 für einen Keller.
Lage und Ordnung, ja.
Ja, das schlägt ja in diesen Summen irgendwo noch mit zu Buche.
Genau. Nichtsdestotrotz brauchen wir ja Fläche. Dann gucken wir uns mal an, was packen wir da rein. Also wir haben gesagt, wir packen so alte Sachen rein, dann packt man das Thema Heizung, ist meistens alles im Keller. Das macht natürlich die Fläche, die Heizung, Waschmaschine, Trockner, solche Sachen. Dann hat man oftmals noch so Sachen wie Gartengeräte, Autoreifen, alles, was man so irgendwie lagern muss. Und wenn wir uns das angucken, dann müssen wir Alternativen dafür schaffen. Und eben hast du eine Sache gesagt, das Dachboden. Ja? Ein schönes Beispiel, weil das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. So ein Dachboden, der schluckt schon den ein oder anderen Karton von irgendwelchen Elektrogeräten, die man die ersten 3 Jahre aufheben möchte. Meistens werden es dann, wie du eben auch gesagt hast, 10 und dann findet man irgendwann den Karton von dem Fernseher wieder, den man schon lange nicht mehr hat. So. Also das ist eine Möglichkeit. Wir vakuumieren tatsächlich auch von der großen, die Kinderklamotten, die packen wir auch da hoch. So, und die werden dann wieder runtergeholt, wenn die kleinere die dann auftragen kann. Ja, und dafür brauchen wir keinen Keller, dafür haben wir den Dachboden. Und dann haben wir das Thema, ne, so Gartengeräte, so Sachen. Und da ist es oftmals schlau, über zum Beispiel, wenn man eine Garage baut, kann man die gleich mit einem Anbau versehen, um dort solche Sachen auch unterzubringen.
Oder eben im Garten, sag ich mal, zusätzlich Stellfläche zu schaffen, Gartenhaus oder Gartenschuppen. Mhm. Und ich finde es auch wesentlich angenehmer, wenn ich die Gartengeräte zur ebenen Erde habe oder selbst wenn ich Winterreifen selber einlager, als wenn ich die in den Keller schleppe. Und im Frühling hole ich die wieder hoch und muss dann die Kellertreppe die hochwuchten. Macht ja eigentlich keinen Sinn, ne?
Und der Ärger mit der Frau, weil du die Wand wieder vollgesaut hast.
Also ja, das ist der Trick. So.
Ja, also da bin ich voll bei dir. Da gibt es meiner Meinung nach heutzutage zeitgemäßere und schlauere Lösungen. Was auch ein Thema ist, ist das Thema Abstellfläche, also Konserven, alles, was so mit Küche zu tun hat, Heizung, Waschmaschine, Trockner, solche Sachen. Und da haben wir heutzutage auch in den meisten Häusern einen Hauswirtschaftsraum, sodass wir diese ganzen Sachen in einem speziellen Raum haben, wo eben Heizung, Waschmaschine, Trockner, Anschlüsse, Leitungs, also diese ganzen Sachen, die wir brauchen, finden dort ihr Zuhause. Und wenn ich diesen Raum zum Beispiel schlau plane, ich hatte das jetzt gerade bei Kunden, da haben wir es so geplant, dass die durch ihren Küchenschrank in den Hauswirtschaftsraum gehen. Und das hat den großen Vorteil, dass man nirgendwo eine Tür für diesen Hauswirtschaftsraum sieht, man aber den gleichzeitig noch für eine Speisekammer mit benutzen kann. Das heißt, ich habe ja auch wieder hier eine Doppelnutzen für diesen Raum.
Und vor allen Dingen bei dieser Lösung, also ich weiß, an welchen Kunden du da denkst, bei dieser Lösung finde ich das Geniale. Du hast eben die Konserven oder das, was du in der Art Speisekammer hast, hast ja gleich im Küchenbereich. Also es ist ja im Prinzip wie ein vergrößerter, begehbarer Schrank, ne?
Exakt genauso. Ich muss nicht, um die Nudeln zu holen, in den Keller laufen.
Genau, wieder kurze Wege. Es gibt ja Küchenoptimierung, weiß ich nicht, ob du das wusstest, wo Laufwege in der Küche untersucht werden.
Ja, tatsächlich ist es so. Hm? In den Großküchen wird das generell gemacht, dass man sowas.
Warum soll man das auch nicht in so einem kleineren privaten Bereich nutzen? Wenn jemand nach Feierabend abends noch frisches Essen zubereiten will, ist er auch dankbar, wenn er da relativ kurze Wege hat, dadurch Zeit spart und entspannter kochen kann.
Ja, definitiv. Ja, Bequemlichkeit ist ja sowieso ein Thema in unserer Gesellschaft. Und warum nicht dann so planen, dass man kurze Wege hat, leichtes Arbeiten hat in der Küche und Kochen einfach noch mehr Spaß macht, als wenn man denkt, oh, jetzt habe ich die Nudeln vergessen, jetzt muss ich nochmal runter in den Keller. Mhm. Was auch viele haben, wenn wir jetzt nochmal an Waschmaschine, Trockner, Kleidung und so denken, ist auch immer das Thema Schrankfläche. Und Räume sind meistens, also viele wollen große Räume haben. Und die werden dann mit Schränken zugestellt. Und das ist auch normal, das ist gängige Praxis. Und ich glaube, das geht schlauer.
So zum Beispiel, dass man sagt, gerade beim Elternschlafzimmer oder zwischen Elternschlafzimmer und Kinderzimmer, dass man entweder einen begehbaren Kleiderschrank schafft oder auch so eine Lösung, dass man sagt, ich mache zurückgesetzte Wände, wo ein Einbauschrank komplett reinpasst. Optisch habe ich dann eine geschlossene Wand, was unwahrscheinlich auch Fläche schafft, aber ich brauche dann nicht zusätzlich unbedingt so viel mehr Quadratmeter Fläche.
Genau, du sprichst mir aus der Seele, du weißt, ich bin der Freund der Schranknischen. Jeder Schrank kostet Geld und den kaufe ich und baue ihn ein, beziehungsweise stelle ihn in den Raum. Und wenn ich aber zwischen zwei Kinderzimmern die Wand einfach mit einem Versatz mache und jeder kriegt dann auf einmal so eine Nische von 1,5-2 Metern, dann habe ich richtig viel Stauraum gewonnen, weil... Und das ist eigentlich der Clou an dieser ganzen Sache. Ist so ein Schrank ist in der Regel, wenn es ein großer, normaler Schrank ist, dann lass den 2 Meter hoch sein. Und da oben drauf sind dann vielleicht noch irgendwelche Kisten. Wenn ich so einen Schrank, so eine Nische schaffe, wo ich einfach von unten bis oben Regalbretter mir von mir aus von einem Schreiner reinmachen lasse, weil so ein Schrank kostet auch richtig Geld und der Schreiner braucht ja keinen Schrank mehr bauen, der braucht eigentlich nur noch Regalbretter einfassen. Und brauche mit 2 raumhohe Türen einsetzen oder 3, je nachdem, was für eine Breite ich habe. Dann habe ich auch einen raumhohen Schrank. Und dann habe ich nicht 1,5 Meter Kleiderschrank mal 2 Meter hoch, sondern ich habe die volle Raumhöhe Kleiderschrank. Und dann habe ich das 1,5- bis 2-fache an Möglichkeiten, Sachen reinzupacken. Und gerade im Kinderzimmer ist es so, ich sehe es bei mir, die Kinder nutzen nur den unteren Teil des Schranks und oben ist eigentlich nicht viel los, also nicht für die Kinder, weil da kommen die nicht ran.
Und dann vielleicht Wintersachen und sowas, je nach Saison nach oben, was nicht immer benötigt wird, dann wird im Frühling getauscht.
Bettwäsche, Handtücher, all diese ganzen Sachen. Wir haben selbst, Freund der Nischen, wir haben selbst im Badezimmer eine Nische mit einem Einbauschrank. Da ist für die kurzen Wege unsere Waschmaschine. Die ist nicht im Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss, sondern die ist oben, damit man eben nicht die ganze Zeit die Klamotten von oben nach unten und andersrum tragen muss. Und das ist auch eine Nische, die mit einer Tür versehen ist, wo dann Raum hoch oben drüber alles rein kann, was man eigentlich so braucht. Im Bad Handtücher, Seifenvorrat, alles, was man für die Waschmaschine braucht, Waschpulver und Co. Das ist alles dort letztendlich, ja, das ist perfekter Storage dafür. Und dieses Nischendenken, Karlauer oder Kailauer müsste man eigentlich sagen, dieses Nischendenken, das kann ich durchs ganze Haus ziehen. Beispiel ist, dass ich mit einem kleineren Flur, also ein Flur, wo ich reinkomme, der sehr eng ist, der macht immer Probleme, weil ich habe 2 Kinder und die haben viele Schuhe und ich habe auch viele Schuhe und die haben auch viele Jacken und kleine Jacken hängen tiefer als große Jacken und dann hängen große Jacken über kleine Jacken und dann hängen die in den Raum rein. Das ist einfach so. Und deswegen ist es immer ganz schön, wenn wir ein bisschen Fläche in so einem Flur haben. Und auch hier kann Nische zum Beispiel, da muss ich nicht den ganzen Flur doppelt so groß machen, sondern ich schaffe im Eingangsbereich eine Nische und da ist meine integrierte Garderobe drin. Ich brauche also weniger Quadratmeter Flur um letztendlich den gleichen Nutzen und das gleiche Raumgefühl zu bekommen.
Und du hast, ja, du hast einen offenen Eindruck, obwohl du eigentlich nicht mehr Quadratmeter hast, dadurch, dass keine Sachen mehr in den Raum reinhängen oder reinragen. Ne? Das ist klare Linien und das ist ja auch denn bei der Küchengestaltung zum Beispiel, wenn ich die Küche integriere in den Wohn-Essbereich und vielleicht die Kochinsel ein bisschen in den Essbereich mit reinziehe, brauche ich ja nicht eine ganz so tiefe Küche. Ne?
Exakt.
Optisch ist es super und ja, spart vielleicht den einen oder anderen Quadratmeter, den ich sonst unter Umständen hätte mehr kostentechnisch bezahlen müssen.
Ja, bauen und dann dadurch auch bezahlen. Und bezahlen ja nicht sofort, sondern letztendlich über die komplette Finanzierungslaufzeit.
Ja.
Und das muss man sich einfach vor Augen führen. Und ich glaube, wenn man seine Bedürfnisse, die man selbst hat, auf die Persönlichkeit und auf das Projekt bezogen, wenn man das Haus optimiert und anpasst und nur 10, 15 oder sogar 20 Quadratmeter einspart, und ich glaube, bei einer schlauen Planung des Hauses ist das locker möglich, dann habe ich unterm Strich so viel Geld gespart, dass es mir in meiner Finanzierung einfach wesentlich besser tut. Und wenn ich dieses Geld nicht ausgebe, dann zum Beispiel beim Grundstück und näher an meinen Wunschort oder so ziehe, dann habe ich es auch wirklich gespart und entweder nutze ich es halt für was anderes oder ich habe eine entspannteres monatliche finanzielle Situation.
Ja, das ist ja für viele Kunden auch wirklich entscheidend, die Geschichte auch bezahlbar zu machen und durch schlaue Kostenplanung ein Budget hinzubekommen mit einer monatlichen Zahlweise, dass man trotzdem auch noch für die Kinder was tun kann, in Urlaub fahren kann und nicht bloß Tag und Nacht fürs Haus arbeiten geht.
Ja. Ja. Und deswegen meine Empfehlung, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr euch um euren Grundriss Gedanken macht und wo ihr euren Grundriss plant, sucht euch Hausbauunternehmen, die auch individuell, zumindest was die Grundhausgestaltung betrifft, individuell auf euch eingehen, die eure Bedürfnisse auffangen und die schlaue Lösung für euch anbieten und auch optimiert denken. Weil dann bekommt ihr ein Haus, mit dem ihr nachher ein tolles Leben habt, weil das Haus einfach euch und euren Bedürfnissen entspricht. Und das bedeutet nicht immer groß, das bedeutet vor allem clever und schlau. Apropos clever und schlau, André, clever und schlau ist es auch, diesen Podcast hier zu abonnieren und vielleicht auch mal auf unsere Webseite Cleveres Bauen zu schauen. Und dann würde ich an der Stelle einfach sagen, habt eine gute Zeit.
Und in diesem Sinne, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.